Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Vorwärts nach Weit, euer Podcast über Hannover 96.
Hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast, eurem Lieblings-96-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tobi und bevor es so richtig losgeht mit dem Sportlichen, mit dem Ausblick auf das 96-Spiel beim ersten FC Kaiserslautern, noch ein paar Dinge, die ich gerne mit euch besprechen möchte oder die ich euch gerne bekannt geben möchte. Zunächst einmal bedankt sich der Vorwärts nach Weit Podcast sehr herzlich für 5 Jahre gute Zusammenarbeit mit meinsportpodcast.de und der Podcastbude. Sie haben uns eine Heimat gegeben, sie haben uns gut unterstützt, gute Qualität im Podcast nach vorne gebracht, aber für uns als Vorwärts nach Weit Podcast hieß es weiterzuziehen. Das heißt, ihr da draußen, wenn ihr uns heute hört, dann hat alles funktioniert. Um sicher zu gehen, werden wir natürlich in den Shownotes, wir werden auf Insta, auf X, auf Facebook, auf, wie heißt das alles, Blue Sky, überall im WhatsApp-Kanal natürlich, abonniert ihn bitte, werden wir den neuen RSS-Feed teilen. Das heißt, wenn ihr über irgendwelche Podcatcher-Apps uns hört und nicht über die großen Player, die Global Player, so wie Vorwärts nach Weit, dann werdet ihr diesen neuen RSS-Feed kopieren müssen und da einfügen müssen, um uns weiter zu hören. Um sicher zu gehen, dass alles funktioniert, werden wir aber auf jeden Fall die heutige Sendung und mindestens noch das Quick and Dirty nach dem Spiel auf dem Betzenberg ebenso bei meinem Sportpodcast.de noch hosten. Danach ist aber dort Schluss. Und wir freuen uns jetzt so ein bisschen auf eigene Füßen zu stehen, das alles selbst zu machen und wollen mal gucken, wohin uns der Weg führt. So, das war das eine. Das andere ist, ihr habt sich schon kennengelernt. Deswegen, sie kriegt jetzt nochmal eine besondere Bühne. Ihr habt das alle gesehen, überall, auf allen sozialen Kanälen. Und ich freue mich sehr, dass sie ab sofort bei uns ist und mit dabei ist, auch heute Abend. Ich heiße dich herzlich willkommen im Team von Vorwärts nach Weit. Liebe Alina, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Tobi. Vielen Dank.
Ja, ich habe dir zu danken. Also erstmal, schön, dass du da bist, ja.
Vielen Dank. Hallo in die Runde nochmal, hallo 96-Fans. Ja, ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Und vor allen Dingen freue ich mich, mein Debüt geben zu dürfen gegen einen echten knaller Gegner in einem kracher Spiel. Platz 3 der Heimtabelle, 2 Punkte hinter uns dicht auf den Fersen. Hexenkessel auf dem Betzenberg. Insofern, ja, was will man mehr? Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was das Spiel angeht. Ich glaube, es wird ein schweres Spiel, bin aber sehr guter Dinge. Was nicht zuletzt an unseren Neuzugängen liegt, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Und ich sag mal so, die Neuzugänge sind eine echte Kampfansage in Richtung Aufstieg.
Das stimmt, echte Kampfansage. Und was auch eine echte Kampfansage ist, ihr Lieben, ihr wisst es ja, das Jahr 2026 ist ein Jubiläumsjahr. Der Hannoversche Sportverein von 1896 feiert sein 130-jähriges Bestehen. Das heißt, wir sind mittendrin in einer großen, großen Aktion vom Verein. Wir sind mittendrin im Jubiläumsjahr, wie gesagt, 130 Jahre Hannover 96. Und was macht der Verein? Der Verein bringt den Kneipenpass zurück. Der Kneipenpass war eine Aktion besonders zum 125-jährigen Jubiläum, also 5 Jahre ist es her. Da hat der Verein schon Kneipenpässe rausgegeben. Ihr konntet euch Stempel sammeln für jede Kneipe, die ihr besucht habt. Und auch dieses Mal wird es so sein. Und deswegen darf ich euch sagen, dass der Meilenstein, diese 130 Jahre, die müssen natürlich gebührend gewürdigt werden. Und deswegen bringt die Fanabteilung gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Hannover Eint die Tradition Kneipenpass zurück. Seit dem 9. Januar. Also seit vergangenen Freitag gibt es diese Kneipenpässe. Und ihr habt bis zum 12. April, also bis zum Geburtstag von Hannover 96, habt ihr Zeit, daran teilzunehmen, einen Pass oder eure Pässe voll zu machen und ganz, 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 ganz tolle Preise zu gewinnen. Das Prinzip ist denkbar einfach. In den teilnehmenden Kneipen, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen, können BesucherInnen mit ihrem Pass Punkte sammeln. Dabei stehen vor allem das gesellige Miteinander und die Unterstützung der lokalen Gastronomie im Vordergrund. Wer bis zum 12. April 2026, 12 Uhr, ausreichend Punkte gesammelt hat, der kann sich auf exklusive Belohnungen freuen. Die ganz im Zeichen natürlich des 130-jährigen Bestehens von Hannover 96 stehen. Der Kneipenpass ist ein Symbol für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Wir freuen uns, dass wir pünktlich zum 130-jährigen Jubiläum wieder gemeinsam mit den GastronomInnen und den Menschen in Hannover diese besondere Tradition feiern können, erklärt unser Präsident Sebastian Kramer. Welche Kneipen teilnehmen, wie ihr sie finden könnt, was für Preise es gibt, das erfahrt ihr alles in den Shownotes, wir werden das verlinken. Ganz wichtig ist, die Kneipenpässe gibt es im Vereinszentrum oder in den teilnehmenden Kneipen und holt euch unbedingt die Vereins-App. Denn wenn ihr mal so ein schönes Wochenende in Hannover, in der Innenstadt verbringt und ihr wisst nicht, was soll ich machen, wie kriege ich meinen Kneipenpass voll, wer macht denn überhaupt mit, da gibt es da eine interaktive Karte, alle Kneipen sind da verzeichnet, ihr könnt euch quasi durchnavigieren lassen von Kneipe zu Kneipe, von Stempel zu Stempel und kommt so der Belohnung immer näher. Also der Kneipenpass seit vergangenen Freitag gestartet, macht mit und freut euch über tolle Preise. Ich weiß, es gibt auch eine Dauerkarte für die kommende Saison bei den Profis zu gewinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich auch immer lohnt, ist natürlich uns zuzuhören. Und ich freue mich deshalb, dass wir wieder natürlich mehr sind als nur, in Anführungszeichen, Alina und ich. Und begrüße deswegen ganz, ganz herzlich den lieben Chris. Guten Abend, Chris.
Moin in die Runde. Ich freue mich, direkt hinterm Kneipenpass einsteigen zu dürfen. Sich achtarmig ein reinorgeln, da bin ich ja voll dabei und das finde ich auch toll und ich freue mich, dass die Aktion auch mittags endet. Also da werden die harten Kämpfe auf den letzten Stunden noch ein paar harte Meter zu beschreiten haben. Gebt nicht auf, Männer! Denkt an den Gewinn, denkt daran, dass ihr euch noch die exklusive Belohnung sichern könnt. Ich freue mich, heute hier Abend dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auf Alina, ich freue mich auf den unbekannten vierten Mann in der Runde und es ist schön, dabei zu sein.
Ja, das freut mich auch, aber so unbekannt ist der vierte in der Runde gar nicht, denn es ist der, wie habe ich es gesagt, der einzige mit einer Sendegarantie. Unser Taktikexperte, der dafür da ist, für die fußballerische Finesse, so habe ich es ausgedrückt im Gegnergespräch, Luca, der liebe Luca. Guten Abend, Luca. Schön, dass du da bist.
Ich glaube, so positive Worte habe ich lange nicht mehr zu hören bekommen, aber vielen Dank. Ja, ich freue mich auch.
Frag dich weshalb, ja. Also.
Ich freue mich, selbstverständlich auch hier sein zu können, vor allem nachdem meine Hinrunde ja aufgrund von terminlichen Problemen dann doch recht früh beendet war im Podcast und ich die letzten beiden Spiele gar nicht mehr so wirklich begleiten konnte. Umso mehr freue ich mich, heute hier sein zu können und ein bisschen über Lautern zu reden.
Absolut. Und du warst in Island, lieber Luca. Ja. Also hast du wahrscheinlich an den Transfer von Thorason eingetütet. Anders kann ich es mir gar nicht erklären.
Aber ich war lustigerweise tatsächlich auch in seiner Heimatstadt oder zumindest mal in der Nähe.
Ja, doch. Schön. Schön, eine fußballverrückte Stadt, wie er uns berichtet hat. Da freuen wir uns sehr drüber. Also viel passiert ist es, nicht nur bei uns, sondern auch bei Hannover 96. Es gab den Wechsel auf der Geschäftsführerebene. Markus Mann hat uns verlassen und Jörg Schmadtke Masterclass, ist wieder da und kann uns wieder die großen, dicken Fische für wenig Geld und ganz ohne Geräusche hier in Hannover präsentieren. André und ich durften am Heiligabend schon darüber sprechen. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und Jörg Schmadtke hat gleich richtig losgelegt. Hannover 96 durfte in der Winterpause bisher 3 Neuzugänge verpflichten. Gut, die waren vielleicht vorbereitet von dem Männchen, aber abgeschlossen hat sie natürlich unser neuer Superstar Jörg Schmadtke. Was haben wir verpflichtet? Oder wen haben wir verpflichtet? Noah Weishaupt haben wir verpflichtet von, vom SC Freiburg. Über das halbe Jahr in Polen, da hüllen wir so ein bisschen den Mantel des Schweigens. Ein Außenbahnspieler offensiv, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir auf den offensiven Außen ja nicht ganz so viel Durchschlagskraft hatten. Gerade auf der rechten Seite hatten wir da doch so das ein oder andere Problemchen bei Lukas Lieblingsspieler, dem Mustafa Bundu. Und deswegen ist es nicht nur bei Noah Weishaupt geblieben, nein, Elias Saad ist auch noch gekommen. Wir kennen ihn alle leider als Gegner. Beim FC St. Pauli hat er eine herausragende Saison gespielt, ist dann auch mit St. Pauli aufgestiegen. Jetzt geliehen vom FC Augsburg und nicht direkt aus Island, sondern aus der englischen zweiten Liga ist dann noch der Isländer, den Luca selbst persönlich gescoutet hat in seiner Heimatstadt. Ich mag die Vornamen gar nicht, glaube ich, aussprechen, weil da kann ich mich nur vertun. Also, wie hat er es in seinem Vorstellungsvideo gesagt, nennt mich einfach Thorason und das mache ich hiermit auch. Und er ist auch dabei. Er ist ein Neuer im zentralen Mittelfeld. Also drei neue Spieler für Nummer 96, gute Testspiele im Trainingslager. Jetzt geht es also darum, dass, ja, ich sag mal so, die vielversprechende Hinrunde noch ein wenig zu steigern. Wie hat Martin Kind gesagt, Jörg Schmadtke weiß, dass es hier um den Aufstieg geht. Und das wird er zu 100% erfüllen. Hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt. Und darüber wollen wir sprechen. Alina, ich fange mit dir an. Du hast ja schon gesagt, wir haben starke Neuzugänge, hast du gesagt, glaube ich, ne? Oder nur Neuzugänge, ist ja egal, aber sie sind stark. Also wie hast du es bewertet, wie hast du es beurteilt? Was hältst du von den neuen Spielern, die jetzt bei uns im schwarz-rot gestreiften Trikot auflaufen dürfen?
Das ich auch habe, kann ich sehr empfehlen.
Ja, ein sehr hübsches Heimtrikot. Wir haben es gesehen.
Ja, stimmt, ihr habt es gesehen. Also ich bin sehr begeistert von den Neuzugängen, muss ich sagen. Insbesondere der letzte, Elias Saad. Ich glaube, dass der uns richtig gut tun kann. Also wenn ich jetzt auf Weishaupt und auf Saad gucke, mit ihren Dribbelkünsten und auch ihrer Finesse am Ball. Saad vielleicht eher der Vollstrecker, während Weishaupt dann auch mal den einen oder anderen vorlegen kann. Muss ich sagen, das sind schon zwei Kaliber, die für die zweite Liga echt eine Ansage sind. Also ich, gerade auch wenn man bedenkt, beide Vertragslaufzeit bis Ende der Saison, also einfach eine Laie, wo wir sagen, wir gehen hier all in. Das ist für mich. Und Thorason ist für mich so eine richtige Überraschungstüte. Ich finde den super spannend mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Größe, mit Box-to-Box-Spieler, der irgendwie wo ich gespannt bin, in welche Rolle er bei uns schlüpfen wird. Also wird er der Aseko-Wechsel sozusagen, also Aseko geht raus, er kommt rein, oder ist er der Leopold-Nachfolger auf Perspektive, oder ja, wie sieht man ihn, und vor allen Dingen auch, wie viel Spielzeit wird er bekommen? Da bin ich gespannt. Aber erstmal bin ich sehr begeistert von unseren Neuzugängen und glaube, dass die unser Spiel nochmal auf ein anderes Niveau heben können. Also gerade auch, wenn wir uns Bundu, Yokota angucken, alles super Leute. Aber ich glaube, da kommt noch einer drauf.
Da kommt noch einer drauf, sagt Alina. Luca, du bist ja bekennt der größte Mustafa Bundu-Fan unter Hannovers Himmel. Wie hast du auf diese Neuverpflichtung reagiert? Und ist es dann eher so, dass wir uns jetzt links komplett tummeln? Ja, also eigentlich sowohl Saad als auch Weishaupt mehr auf der linken Seite beheimatet. Also bist du dann ganz entspannt? Oder sagst du, na gut, okay, Mustafa ist noch verletzt, dann soll doch mal der eine oder der andere Mus versuchen zu ersetzen. Wie siehst du es?
Ich wollte gerade sagen, die müssen erstmal versuchen, an ihm vorbeizukommen. Ja, also an unserem besten Spieler vorbeizukommen, wird halt auch nicht ganz so einfach. Nein, aber ernsthaft, Alina hat schon, finde ich, sehr viel Richtiges gesagt. Vor allem bei Elias Saad, da gehe ich stark davon aus, dass er auf links eingeplant ist, einfach aufgrund seines starken rechten Fußes. Wir wissen alle, was Christian Tietz liebt. Das sind inverse Spieler. Der wird sehr oft vom linken Flügel in die Mitte ziehen und dann versuchen, zum Abschluss zu kommen. Ich sage nur mal den Namen Ribby Matondo, aber in deutlich besser und hoffentlich nachhaltiger als das, was unser ehemaliger Sportdirektor da in der letzten Wintertransferphase veranstaltet hat. Noah Weishaupt ist eigentlich linker Flügel, hat aber auch bei Freiburg zumindest teilweise sehr viel rechts gespielt, oder es gibt zumindest auch Videosequenzen, wo er sehr viel rechts gespielt hat. Da sehe ich eher, dass die Konkurrenz zu Bundu, bin da aber auch sehr gespannt, weil ich finde, das Profil, was wir mit Saad uns links dazugeholt haben, diesen eher abschlussorientierten Spieler, hatten wir rechts mit Bundu und mit Yokota dann auch eher den Vorbereiter, und ich glaube, dass rein vom Profil Weishaupt eher in Konkurrenz zu Yokota steht. Auch wenn sich vermutlich dann die drei da um die rechte Position tummeln werden. Aber momentan sind wir auch noch verletzt. Und jedem, der irgendwie sagt von wegen, wie kann Hannover so viele Flügelspieler holen? Jetzt haben wir voll das Überangebot auf dem Flügel. Den möchte ich an das letzte Hinrundenspiel in Nürnberg erinnern, als unsere Flügel platt waren, zwei Außenverteidiger eingewechselt haben. Also es ergibt schon durchaus Sinn, das so zu machen.
Gibt es auf jeden Fall. Und wie siehst du denn Thordarson?
Also, wenn ich
gucke, was Christian Tietz gesagt hat, auch auf den Wechselwunsch von Franz Rocco hin, der gesagt hat, na, wir haben jetzt eigentlich beide zentrale Positionen doppelt besetzt. Also dann ist es so, dass dann Rogo, Leopold die defensivere Variante sind und Aseko und Thordarson die offensivere? Oder ist Thordarson der Nachfolger, wie Alina es vielleicht schon so ein bisschen angedeutet hat, von Enzo Leopold, weil der uns verlassen wird? Was wir noch nicht wissen, aber vielleicht glauben. Luca, wie siehst du Thordarson?
Thordarson ist für mich eher Richtung Aseko tatsächlich auch. Also es ist ein Box-to-Box-Spieler und ich meine, Hannover 96 lädt ja auch immer so kleine Highlight-Videos hoch bei einer Spielervorstellung. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich nicht so viel mit ihm beschäftigt davor. Aber der Mann kann schießen, ey. Heilig. Also ich war sehr positiv überrascht von einem Mittelfeldspieler, da teilweise solche Dinger in den Winkel zu sehen. Ich glaube, wenn er eine Rolle übernimmt, dann in Konkurrenz zu Aseko. Und ich meine, du holst jemanden aus der zweiten Liga aus England für 400.000 Ablöse und willst ihm ernsthaft, also du wirst ihm in den Gesprächen nicht gesagt haben, ja, wir spielen immer mit Leopold und Aseko, du sitzt nur auf der Bank. Also ich bin sehr gespannt, wie wir das mit Spielzeit jetzt im Zentrum machen. Bin aber tatsächlich, das ist ein Transfer, von dem bin ich auf den zweiten Blick mehr überzeugt als auf den ersten Blick, tatsächlich.
Okay, spannend. Chris, Alina hat gesagt, das ist eine klare Kampfansage. Also wir haben da zwei Spieler geliehen, die erstmal ein halbes Jahr Vertragslaufzeit haben. Ist es so, dass wir jetzt eine Kampfansage gestartet haben, dass wir sagen, okay, wir setzen jetzt alles auf diese Karte, das nächste halbe Jahr, um zurückzukommen in die Bundesliga? Und ist das etwas, wovor sich die zweite Konkurrenz ganz gehörig in Acht nehmen muss? Oder sind das dann eher, also Laien können ja auch gefährlich sein. Wie schätzt du es ein? Positiv, Kampfansage, negativ, wird nicht aufgehen.
Na, erstmal ist halt die Verpflichtung über die linke Seite gegangen. Ne? Also, und da haben wir ja mit Rochelt jemanden abgegeben, wo wir gemerkt haben, das ist nicht die Option, die wir haben wollen und die wir haben müssen. So, und Chakrun konnte das offensichtlich auch nicht in den Einsätzen ausfüllen. Von daher ist es gut, dass man sagt, okay, wir nutzen die Mittel, um da Alternativen zu schaffen. Ich frage mich etwas, ob wir uns auf der linken Seite vielleicht überladen haben mit den beiden erfolgreichen Transfers, weil Weishaupt kann über links gehen und Saad geht über links, das ist klar. Das könnte schwierig werden, da bin ich noch unsicher.
Ja, dann hast du Luca nicht zugehört. Aber das ist ja nicht schlimm. Dafür haben vielleicht unsere HörerInnen Luca zugehört. Ich glaube schon, dass es da Platz für alle geben wird. Alina, ich bin bei dir. Ich halte das auch für eine absolute Kampfansage. Ich sage ganz deutlich, ich habe es auch im Gegnergespräch im Übrigen gesagt mit Düsseldorf. Da durfte ich zu Gast sein. Das ist zwar erst der kommende Spieltag, aber wir haben jetzt, so ehrlich möchte ich sein, bereits gestern aufgenommen und die Sendung wird dann am Samstag rauskommen. Da freue ich mich schon drauf, was sie daraus gemacht haben. Also für mich ist eine klare Kampfansage. Wenn du solche Spieler holst aus der ersten Liga oder auch englische zweite Liga, die ja schon eher stärker einzuschätzen ist als die deutsche zweite Liga, muss man ehrlicherweise sagen, dann ist das eine ganz klare Kampfansage an die Liga. Wir wollen aufsteigen, oder? Also bin ich ganz bei dir. Das ist doch dann auch wirklich, ist das mutig? Ist das verzweifelt? Ist das der richtige Schritt? Also Kampfansage bin ich bei dir, aber wie bewertest du es so, diese ganze
Gemengelage? Es ist gewagt, ja. Sicherlich. Ja. Es ist sicherlich gewagt, denn das Ding kann natürlich nach hinten losgehen, wir wissen es alle. Dann verlierst du wieder das eine Spiel unglücklich und das nächste nur unentschieden. Und am Ende sind wir irgendwie vierter oder fünfter Platz und haben sozusagen uns nichts dafür kaufen können. Aber ich mag's. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von dieser Idee und ich mag das Risiko, was gegangen wird. Und letztlich weiß man jetzt auch nicht, bei Weishaupt haben wir ja wenigstens eine Kaufoption noch. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die liegt. Wird vielleicht zu hoch sein für uns. Aber mit Saad einfach die Möglichkeit zu haben, so jemanden mal spielen zu sehen jetzt für ein halbes Jahr, macht mich als Fan halt einfach total glücklich so. Und wenn ich dann sehe, was die Stärken von diesen Spielern sind und Thordarson ist ja letztlich auch verpflichtet worden, Vertrag 9 bis 29, also das ist ja einer, der bleibt auch, dann muss ich sagen, bin ich einfach happy, dass 96 so einen Spieler akquirieren kann, dass die hier Bock haben herzukommen Und was man auch nicht vergessen darf, ist Chakrun, ich finde, er hat unheimlich viel Potenzial, den liebe ich auch. Ich mag es immer, wenn der am Ball ist. Ich finde, er erzeugt sehr oft Torgefahr. Und da bin ich gespannt, wie sich das Konkurrenzverhalten jetzt zu den Neuverpflichtungen ergibt, weil der kann links und rechts spielen. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Dynamik, die da entsteht.
Ist es auf jeden Fall, Chakrun. Aber ja, wir haben es jetzt gehört, auch ein bisschen länger verletzt. Also wird auf jeden Fall, ich sag mal 4 Wochen noch ausfallen, bis in den Februar rein, hat Christian Tietz gesagt. Also bis in den Februar rein ist dann für mich dann schon so Mitte Februar. Das heißt also, da war auch Handlungsbedarf, weil Luca hat es gesagt, wenn wir uns an Nürnberg erinnern, da war dann offensiv auf der Bank jetzt gar nichts mehr. Luca, der Trainer scheint sich immer noch durchzusetzen gegen seinen Geschäftsführersport, oder lass mich das anders formulieren, der Trainer gibt die Marschrichtung vor. Also auch das sind jetzt Transfers, bei Thorason auch wirklich verbrieft, dass Christian Tietz ganz, ganz explizit ihn wollte und auch ihn schon länger auf dem Zettel hatte. Ich ergänze mal Magdeburg eben aber als etwas kleinerer Verein aus Sachsen-Anhalt, gerade aufgestiegen in die zweite Bundesliga, die Möglichkeiten hat, nicht hatte, diesen Spieler zu verpflichten. Saad und Weishaupt auch Spieler, für die sich Christian Tietz ausgesprochen hat. Jetzt habe ich natürlich mit Jörg Schmadtke Masterclass und so, aber vielleicht die Latte auch ein bisschen hochgelegt, um dich auch ein bisschen zu provozieren. Also ist dann Christian Tietz immer noch der starke Mann, und was bedeutet das? Also wenn das jetzt wirklich, wir haben gesagt, all in, alles auf eine Karte, Kampfansage, was passiert denn aber, wenn das schief geht? Also ist das jetzt so ein Ding, wo man sagt, das ist jetzt Tietz absolute Chance, aber die muss er auch nutzen mit seinem Kader.
Also erstmal möchte ich noch ganz kurz sagen, Elias Saad ist ja auch ein Spieler, der ist wie gemalt für den Fußball, den Christian Tietz spielen lassen will. Also ein Straßenkicker, der aus dem Futsal kommt, ein Dribbler, das ist ja, also Christian Tietz muss diesen Spieler auch gewollt haben. Das ist ganz klar, so wie bei vielen Spielern in unserem Kader. Und ich würde nicht mal unbedingt sagen, er setzt sich gegen den Geschäftsführersport durch, weil ich glaube schon, dass versucht, also ich glaube nicht, dass Schmadtke oder auch vorher Mann irgendwie andere Spieler hätten holen wollen und Tietz hat gesagt, nee, die will ich will den und den, und dann wurde da komplett umgeschwenkt. Ich glaube schon, dass sich da schon der Idee verschrieben wurde. Ich meine, Jörg Schmadtke hat auch gesagt, Christians Spielidee ist nicht von der Stange etc. pp. Es ist ein Risiko. Christian Tietz hat, wenn wir in diesem Sommer nicht aufsteigen sollten, noch ein Jahr Restvertrag. Und wenn dann, wieso auch immer, er im Sommer eventuell sogar gehen sollte, ich habe ja nach wie vor ein wenig Sorge, dass das passieren könnte, dann stehen wir da mit einem Christian Tietz-Kader ohne Christian Tietz. Und dass das schieflaufen kann, das hat man in Magdeburg gesehen mit einer Nachfolgeregelung. Das kann durchaus dann krachen und zu Problemen führen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass da Pläne erarbeitet worden sind, wie es auch mit einem Trainer eventuell nach Christian Tietz weitergehen kann, mit einem Kader, der größtenteils von ihm zusammengestellt wurde. Weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, es gibt keinen Trainer in der zweiten Liga, der so viel auch selber scoutet wie Christian Tietz. Das ist ja wirklich absurd, wenn man sich so anhört, wie Imo Okon hier gelandet ist, wie jetzt Thorlason hier gelandet ist. Das sind ja wirklich Christian Tietz-Spieler. Er ist wahrscheinlich bei den Transfers zumindest mal der mächtigste Mann. Absegnen wird es aber am Ende immer noch Jörg Schmadtke, und ich glaube, ich schätze ihn als Menschen so ein, dass er sich da nicht reinreden lässt, ehrlicherweise. Also ja, es ist wirklich ein Win-Now, All-In. Wir müssen jetzt Winter, und ehrlicherweise, ich bin Fan. Also ich finde es ja geil, wenn man ins Risiko geht, wenn man sowas probiert, aber es muss dann jetzt auch klappen, ansonsten damit Problem, ne?
Ja, ich glaube, bin ich ganz bei dir. Und du hast recht, Christian Tietz muss es am Ende absegnen, weil auch Silas war einer der Wunschspieler. Und da hat dann Jörg Schmadtke muss es absegnen. So. Und Silas war ja auch einer der Wunschspieler, und das war schon vorbereitet. Aber Jörg Schmadtke hat gesagt, nee, also pass auf, Freunde, 2 Millionen Euro Grundgehalt, das machen wir hier nicht. Das funktioniert nicht. Und am Ende ist dann Silas fest nach Mainz gegangen. Zeigt also, dass das wäre auch nochmal ein richtiger All-In-Transfer gewesen. Da hat Schmadtke aber tatsächlich, vielleicht auch, weil wir mit Schellmann und mit Pichler jetzt nicht die schlechtesten Stürmer haben und jetzt über die Außen mit Leuten arbeiten können, die vermeintlich günstiger sind, eine vernünftige Entscheidung getroffen. So, also so viel dazu, was 96 im Winter vorbereitet und durchgeführt hat. Und jetzt geht's los. Es geht los. Am kommenden Sonntag spielt Hannover 96 beim ersten FC Kaiserslautern. Ich erinnere mich da doch schon an die vorvorletzte Saison. Da sind wir damals auf dem Betzenberg gestartet und ich erinnere mich daran, wir hatten auch eine ordentliche Hinrunde. Und das Spiel dann zu Hause gegen Kaiserslautern war so, oh, jetzt, wenn wir da gewinnen, dann sind wir richtig mit dabei. Haben wir nicht. Das war wirklich ein ganz schlimmes Spiel. So, jetzt ist 96 auf Platz 5, hat Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Elversberg und mit 5 Punkten und Schalke, meine ich, mit 7 Punkten, sind dann schon ein bisschen weiter weg. So, also ist das so ein Spiel? Lautern ist auch ein Tabellennachbar. Luca, was kannst du uns über den Fußball vom 1. FC Kaiserslautern sagen? Wir haben mit Dominik ja zum Glück nicht so sehr über den Fußball gesprochen in unserem Gegnergespräch am Montag. Hört es bitte noch, wenn ihr es nicht gehört habt, sondern da ging es mehr um die Emotionen und um das Gefühl, Betze-Fan zu sein. Was kannst du uns über den Fußball auf dem Betzenberg sagen und den Fußball, den der Trainer, ich mag seinen Namen nicht nennen, spielen lässt?
Die Persona non grata. Aber so bisschen, ey, wenigstens kann er das Betze-Lied singen.
Das haben wir ja gehört. Ne? Er konnte schon, als er nicht Trainer auf dem Betzenberg war, konnte er das Betze-Lied singen.
Ist ja, schön. Deswegen.
Irgendwas kann jeder. Ja.
So, Offensivfußball kann er anscheinend nicht. Nein. Ja, der Trainer. Eigentlich ein Fan des 3-4-1-2. Dann hat er am ersten Spieltag von Hannover 96 auf den Kopf bekommen. Hat Nathan Skitter dazu bekommen und spielt seitdem 3-4-2-1. Gefühlt. Also, ich sag mal so, Plan A wurde relativ schnell ad acta gelegt auf dem Betzenberg, weil eigentlich möchte er ganz gerne einen Zehner und zwei Stürmer davor haben. Sie spielen es jetzt meistens mit so zwei Halbraumzehnern und einem Stürmer davor, also ähnlich wie wir. Es gibt aber durchaus Spiele, wo er dann nochmal sagt, nee, ich rotiere jetzt einen Zehner raus, und überraschenderweise trifft es dann deutlich häufiger Marlon Ritter, als dass es Nathan Skitter trifft. Wobei man fairerweise sagen muss, Nathan Skitter übrigens in der Hinrunde noch gar nicht Spieler des FCK, als sie bei uns gespielt haben. Er wurde danach erst transferiert. Ist so ziemlich der beste Spieler, der seit Ewigkeiten auf dem Betzenberg gespielt hat. Das muss man leider sagen. Aber ja, wie spielen sie? Ich finde, im Gegnergespräch klang es schon ganz gut an. Es ist jetzt kein, sag ich mal so, dogmatischer Fußball, wie wir ihn vielleicht bei uns bezeichnen würden, oder einen Systemtrainer, sondern es ist so sehr viel, ja, ergebnisorientiert. Da wird sich auch mal gegen Bielefeld hinten reingestellt. Da wird Bielefeld, ich meine, 70% Ballbesitz gegeben. Es ist schon sehr, ja, wie gesagt, ergebnisorientiert. Und dass man versucht halt, zu Hause zu gewinnen. Ich meine, sie haben 27 Punkte. 19 davon haben sie zu Hause geholt. Sie haben erst 2 Heimniederlagen. Also der Betzenberg ist schon eine Festung. Das muss man eindeutig sagen. Und ja, wie gesagt, ansonsten wird versucht, möglichst die Defensive kompakt zu halten. Und dann mit dem Ball wird so ein bisschen versucht, der Gegner zu locken, um dann, sag ich mal, künstliche Konter zu erzeugen. Das ist ja ein Mittel, was sehr gerne genutzt wird heutzutage, dass man möglichst schnell versucht, die erste Pressinglinie zu überspielen, und wenn es nicht klappt, dann gibt es den mittlerweile, würde ich fast sogar sagen, im Mainstream angekommenen Exit-Ball auf den großen Stürmer. Und dann, ne, der macht den halt fest und dann wird von da aus weitergespielt, sag ich mal. Fürs letzte Drittel gibt es einen ganz klaren Plan, und zwar Flanken. Auch wieder auf den großen Zielspiel in der Mitte. Der FCK ist die Mannschaft in der Liga, die am zweitmeisten flankt. Sieht man auch an den 8 Toren von Ivan Pretein, ihrem Mittelstürmer, und den zum Beispiel 4 Vorlagen von ihrem rechten Schienenspieler Paul Joly. Also das ist schon eindeutig das favorisierte Mittel, möglichst schnell nach vorne zu kommen und dann entweder mit Flanken oder mit Steckpässen auf die Zehner Gefahr auszuüben. Also auch wenn es, wie gesagt, eher ergebnisorientiert ist, das sind schon so Muster, die man eindeutig wiedererkennen kann. Also dieser tiefe Ballbesitz, eher flankenorientiertes Spiel, eher konterangelegtes Spiel, das kann man schon erkennen.
Aber dann höre ich so ein bisschen raus, dass sich der FCK im Vergleich zum ersten Saisonspiel, nicht weiter verwunderlich, das haben wir auch, doch auch in seiner Grundausrichtung verändert hat.
Das auf jeden Fall. Sie haben zwar nach wie vor, wie wir wissen, das beste Mittelfeld der Liga.
Den mit den meisten gelben Karten haben sie, ne?
Ja, den sowieso.
Unser lieben Fab Kunze hier.
Ja. Lustigerweise mittlerweile fast der gesetztere Mittelfeldspieler beim FCK. Aber ich kann ganz gerne auch jetzt schon mit der Startelf weitermachen, weil ich finde, so viel Taktisches gab es gar nicht so sehr über den FCK. Ich habe hier übrigens noch das Wort biederer Zweitliga-Ergebnisfußball stehen. Ich finde, das passt es so, oder das fasst es ganz gut zusammen. Ja, Startelf. Tor, Und da geht's los. Da haben wir das erste Problem. Im Tor spielt Julian Kral. Und Julian Kral ist ein sehr guter Keeper auf der Linie.
Also und wir wissen alle, zu, was im Gegensatz zu Nao Neu meinst du.
Ja, hallo. Ich meine eher wie Timo Horn. Ja.
Also im Gegensatz zu Nao Neu, sage ich doch.
Nein, Nao Neu ist auch ein guter Keeper.
Nicht auf der Linie.
Nein. Ich weiß, ich versuche es doch nur auch schön zu reden.
Ist ja, okay.
Nein, was soll ich euch erzählen? Es ist ein guter Linienkeeper mit dem Ball am Fuß. Ja, hat er so seine Problemchen. Auf der Linie ist er leider ziemlich gut und wir wissen alle, was passiert, wenn der gegnerische Keeper meistens gut auf der Linie ist. Dann, wie gesagt, 3-4-2-1. Die Dreikette besteht aus Leon Robinson, vermutlich links. Der ist geboren in Worms, kommt aus der Mainz-Jugend, ist also so, sag ich mal, aus der Region, kennt der Betzeberg, FCK, ole, 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 ola, der FCK ist wieder da. Eigentlich kommt er, ihr müsstet Tobis Gesichtsausdruck sehen, kommt eigentlich von der 6, ist dann schon eher ein spielstärkerer Innenverteidiger. Zentral erwarte ich dann Maxwell Jamfi, kam vor der Saison aus Osnabrück, war ja auch lange, oder ich weiß nicht, ob er hier mal wirklich offiziell im Gespräch war, aber düsterte oder geisterte hier öfter mal als Gerücht auch rum. Und dann rechts erwarte ich ja Luca Sürch, das ist so, ich sag mal, der eigentliche Abwehrchef, aber dadurch, dass er relativ gut mit dem Ball am Fuß ist und auch so ein, ja, mehr ein Halbraum-Innenverteidiger ist, der so sehr viel auch Läufe nach vorne startet, teilweise in Mittelstürmerpositionen auftaucht, ist er mittlerweile halt der rechte Innenverteidiger, einfach um eine bessere Absicherung zu haben, als wenn es der zentrale Innenverteidiger machen würde.
Also ein bisschen wie Phil Neumann letzte Saison.
Ja, quasi.
Ja.
Das kann man relativ gut vergleichen, ja. Dann linke Schiene beackert Mika Haas. Das ist ein lauter Bub, kommt aus der Lautern-Jugend tatsächlich und ist wie schon angerissen eher am offensiven Ende der Außenverteidiger zu finden, ebenso wie Paul Joly auf der anderen Seite. Auch wenn Paul Joly offensiv noch mal ein bisschen besser ist, weil das wirklich so, ich meine, in einem System, wo dann die beiden Zehner davor eher invers gehen, haben wir ja bei uns auch, halten die Außenverteidiger eher die Breite. Und beim FCK wird es dann halt noch mit den Flanken kombiniert. Und da haben beide schon eindeutig ihre Stärken. Dann zwei im Mittelfeld. Ich erwarte Semih Şahin und Fabian Kunze, den Gelbkönig der Liga mal wieder. Spannenderweise Semih Şahin, den ich immer noch als den deutlich besseren Mittelfeldspieler ansehe, war jetzt in dem einzigen Testspiel gegen Zürich, was sie hatten, nicht in der Startelf. Das hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden und wurde ganz, ganz geheim gehalten. Es wurden dann immer im Nachhinein die Torschützen veröffentlicht und es ist so ein bisschen was über die FCK-Startelf rausgekommen. Und da hat nicht Şahin gestartet, sondern Aremu. Und Aremu ist nochmal auch eher näher an Fabian Kunze als an einem Spielgestalter. Also es ist durchaus möglich, dass der Trainer, dessen Name nicht genannt werden darf, uns mit zwei Sechsern entgegnet, um richtig schön tief zu mauern. Ja, und dann vorne, ich glaube, über die beiden Halbraumzehner mit Marlon Ritter und Nathan Skitte habe ich jetzt schon genug gesagt. Das sind wahrscheinlich individuell die besten Spieler in diesem Kader, auch wenn Marlon ja nicht so aussieht.
Aber ja, das kleines, dickes schon mal. Marlon, ne? So ein bisschen wie Gerd Müller früher, ja?
Genau.
Ja.
So, und dann die Sturmspitze. Eigentlich ist da Ivan Pretein gesetzt. Ivan Pretein war jetzt aber auch ein bisschen verletzt. Seitdem ging die FCK-Formkurve auch so ein bisschen runter, muss man ganz ehrlich sagen. Er wurde dann relativ viel von Daniel Hanslik ersetzt. Das ist auch der, den ich jetzt erwarten würde in der Startelf, weil er einfach ja schon länger da ist und das System besser kennt. Sie haben allerdings im Winter sich auch einen neuen Stürmer geholt, den jetzt Belgier, ne? Also Normand Basset, würde ich jetzt mal versuchen. Haben sie sich auch geliehen. Ist ein 21-jähriger Mittelstürmer, ist auch 1,86, also auch eher so Richtung Kante. So ein bisschen vergleichbar fast mit Benji Kellmann. Ich würde trotzdem vermuten, dass wir Hanslik bekommen, einfach wegen des Exit-Balls und weil er ja nochmal mehr dieses Profil eines physischen Stürmers erfüllt, könnte mir aber auch durchaus Bassett vorstellen.
Okay, also damit vielen Dank, Luca. Du hast uns so ein bisschen was über Lautern da näher gebracht, die Startelf nochmal näher gebracht. Alina, so nach fußballerische Finesse klingt das nicht. Es klingt dann eher so ein bisschen nach der Holzhammer-Methode. Gerade wenn Luca sagt, dass dann irgendwie zwei Fabian Kunze im Mittelfeld spielen, müssen wir da uns Sorgen machen um die Knochen unserer Spieler?
Immer, Tobi, immer. Um unsere Spieler, um die Knochen unserer Spieler müssen wir uns immer Sorgen machen. Tatsächlich stimmt das. Ich bin ganz froh, dass Pretein nicht spielt oder nicht spielen wird, durch seine Verletzung, denn der ist mit acht Toren ja echt ganz weit vorne. Aber sie haben mit Skytte auch einen Acht-Tore-Mann. Also der ist durchaus gefährlich im Abschluss. Und ich weiß nicht, es ist Holzfäller-Methode vielleicht, aber dennoch über den Kampf, über die Heimstärke, über das Stadion, das anheizt, sicherlich eine Gefahr. Also ich glaube auch, wenn die uns vielleicht technisch unterlegen sind, deutlich unterlegen, dass wir da vorsichtig sein sollten.
Ja, sollten wir wahrscheinlich schon. Chris, ich erinnere mich noch gut an das erste Spiel der Saison. Ich erinnere mich gut an die ganzen Sachen, die Lautern oder die von KS Lautern zu hören waren vor dem ersten Spiel. Sichere Aufsteiger und so weiter und so fort. Bei uns dann so ein bisschen in die Schranken gewiesen worden. Wir haben zwar nur mit 1-0 gewonnen, aber hatten deutlich mehr vom Spiel und hätten auch höher gewinnen können. Chris, müssen wir da also jetzt, obwohl der Dezember, so ehrlich müssen wir sein, ein Katastrophenmonat gewesen ist von den Ergebnissen, müssen wir da jetzt, also wir haben es gesagt, all in, Kampfansage an die Liga, müssen wir da nicht mit einer breiten Brust auftreten und die einfach aus ihrem eigenen Stadion weghauen oder wie siehst du es?
Die erste Auseinandersetzung war halt schwierig, ne? Also weil du hast sie knapp gewonnen und vielleicht auch glücklich und du hast aber trotzdem deine Ambitionen und deswegen glaube ich, wir müssen vorsichtig sein, was jetzt den ersten Spieltag der Rückrunde betrifft. Wir sollten schon versuchen, deutliche Zeichen zu setzen, vielleicht im Vorfeld auch deutliche verbale Zeichen zu setzen, um halt einfach dem Gegner oder allen anderen Gegnern im Rahmen des Aufstiegs zu signalisieren, wir möchten oder wir sind bereit, wir möchten performen und die Transfers sprechen ja eigentlich dafür, dass wir das auch hinterlegt haben. Ich würde versuchen, gerade breite Brust zu präsentieren, Selbstsicherheit herzustellen und zu hoffen, dass es auf dem Feld auch umgelegt wird.
Ja, oder auch umgesetzt wird. Umlegen können wir den Gegner. Luca, aber jetzt mal ernsthaft, also dann will ich dich kitzeln. Komm.
Willst du jetzt aus meinem Mund das 5-0 hören, oder?
Ja, vielleicht nicht 5-0, aber ich will zumindest die breite Brust, ich will sie jetzt hören, ich will die breite Brust hören, ich will hören, dass du uns sagst, wir haben Mittel dagegen, wir haben vielleicht sogar ein Spiel für Thordarson schon in der Startelf, weil diese Körperlichkeit, die du gerade beschrieben hast, ja, und die ich so ein bisschen dann überspitzt habe mit Angst um unsere Knochen haben, da müssen wir doch gegensetzen. Das heißt, da brauchen wir doch die 1,89 Meter im Mittelfeld, oder wie machen wir es?
Wenn er denn wirklich so physisch ist, wie es die Größe vermuten lässt. Ja. Ich meine, man hatte ja nun aus Preston auch durchaus andere Töne gehört.
Aber wir haben gesagt, zweite Liga England ist nochmal eine andere Geschichte, ne? Und er hat in der ersten Saison, so ehrlich müssen wir sein, also in der ersten Saison war wirklich absoluter Stammspieler und jetzt in der zweiten Saison leider, wobei auch 15 Einsätze, ja? Also ich meine, es ist nicht so, dass er von Beginn an jetzt eher selten, aber zumindest 15 Einsätze, also schon absoluter Kaderspieler.
Auf jeden Fall. Also er ist halt eher so, ich sag mal, auf ganz hohem Niveau, andere Position, aber so Prototyp Nick Woltemade. Also einfach groß, kann mit der Größe aber nicht so viel anfangen, aber technisch sehr stark. Das wollte ich nur so ein bisschen gesagt haben. Ist halt ein Ballschlepper, ne?
Ja, das ist so, als wenn ich sagen würde, weißt du, Gerd Müller war genauso gut wie Manuel Neuer, halt nur andere Position. Weißt du, das ist ein Vergleich. Aber ich liebe den Vergleich. Ich mag deine Vergleiche. Mach weiter.
Nee, es geht mir nur darum, dass er einfach groß ist und technisch was auf dem Kasten hat. Ist auch egal. Wir sind vom offensiven Fußball die beste Mannschaft dieser Liga. Wir hatten Probleme in der Chanceverwertung. Das war, also, es hieß ja immer, wer soll uns aufhalten, wer soll uns schlagen? Ja, wir selber. Ganz ehrlich, die einzige Mannschaft, die uns wirklich geschlagen hat, in meinen Augen, war Schalke 04. Und das muss man leider so sagen, ja, Miro Muslic hat da gekocht. Wenn wir anfangen, vernünftig unsere Chancen zu verwerten. Und ich gucke da besonders auf Elias Saad. Ich gucke da besonders darauf, dass eventuell wir einen Stürmerwechsel erleben werden in unserer Startelf. Dann werden wir in jedem Spiel mindestens ein Tor schießen, wenn nicht vielleicht sogar zwei. Und ich glaube, dass wir dann stark genug sind, um auch sogar Schalke 04 in dieser Liga schlagen zu können. Von daher sollen sie doch herkommen mit ihrem Betzenberg.
Ja, finde ich richtig. Wobei ich glaube, Schalke 04 wird eine deutlich schlechtere Hinrunde tatsächlich erleben, als Rückrunde erleben, was sagen bitte.
Nur weil ich mir Kartisch bei Kickbase geholt habe, ne?
Ja, wahrscheinlich, das ist wieder, deswegen, ja, wahrscheinlich ja, ja. deswegen. Nein, aber ganz ernsthaft, also du wirst ja auch hinter mir bleiben, ne, Luca, das wissen wir ja, in unserer Kickbase-Liga. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass Schalke nicht die Hinrunde wird wiederholen können. Für mich sind die nicht Top 3 im Übrigen. Ne? Das möchte ich ganz deutlich sagen. Lehne ich mich wieder aus dem Fenster. Ja, Luca zieht die Augenbrauen hoch. Jetzt macht er, ich mache jetzt mal mit ihm, wie er es mit mir macht. Also zieht die Augenbrauen. Aber ich sage euch, die werden nicht Top 3. Aber ich glaube, es ist schwer, eine Startelf zu prognostizieren. Wobei, wir könnten es machen. Aber mich würde viel mehr interessieren, wie viele von den Neuzugängen sehen wir in der Startelf? Da würde ich von jedem gerne mal eine Zahl hören. Ich glaube zunächst einmal, wir kriegen keinen weiteren Neuzugang bis Sonntag. So, das will ich erstes mal sagen. Sonst liegen wir nämlich alle falsch. Wir gehen jetzt also von den Neuzugängen aus, die wir haben. Ich fange auch sogar an. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir 3 Neuzugänge in der Startelf sehen. Also alle. Für mich spielen Weishaupt, Thorason und Saad. Gleich von Beginn an. So, jetzt könnt ihr dagegen halten. Alina, wie viele spielen?
Maximal einer.
Welcher?
Also wenn wir über die Startelf reden, maximal einer. Ich glaube nicht, dass Thorason von Beginn an spielt. Ich glaube auch nicht, dass Saad von Beginn an spielen wird, weil der ist diese Woche reingekommen. Das wird Titz nicht machen. Glaube ich nicht. Also ich könnte es mir am ehesten bei Weishaupt vorstellen.
Okay, für dich also nur Weishaupt. Chris,
ja, ich glaube aber, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube auf jeden Fall, dass Saad eingewechselt wird und ganz sicher. Genau, also so gehe ich rein. Also
dann ergänzen wir das. Also Startelf sagst du einer und am Ende nach 90 2. Alle 3? 2. Okay, also Saad und Weißer.
Vielleicht 3 sogar.
Alle
vielleicht
3.
Das will ich mir nicht festlegen.
Gut, also 1 und 3, dann sage ich 3. Mehr geht ja nicht. Chris, wie viele starten von den Neuzugängen? 0, 1, 2, 3 und wie viele kommen vielleicht noch während des Spiels, während des Verlaufs des Spiels rein. Also was glaubst du, Startelf, wie viele?
Einer, und zwar Saad über links. Und ich glaube,
hätte ich auch eher gesagt als Weishaupt.
Und ich glaube, wir sehen dann im weiteren Spielverlauf Thorason in der Mitte und somit werden wir 2 neue sehen im ersten Spiel.
Okay, ich glaube, vor allem wird Thorason vielleicht nicht starten, wenn Tomjak fit sein soll und auch Startelf spielt. Vielleicht ist dann das doch mein Tipp schlecht, aber egal, ich mache ihn trotzdem. Luca, Startelf, wie viele neue?
Einer. Und zwar bin ich da bei Alina und ich bin auch bei Noah Weishaupt.
Finde ich spannend. Ich bin eher bei Chris und sage, wenn dann Saad. Aber also, schön.
Saad ist mir dafür auch einfach zu kurz da, um...
Alter, die Qualität, Freunde.
Ja, ich weiß, aber Christian Tietz Fußball ist immer noch Christian Tietz Fußball.
Ja,
es ist nicht ganz so einfach, dir zu spielen. Und ich meine, Weishaupt hat dann 13 Tage, meine ich, mit der Mannschaft.
Aber Hürseler, ne? Hürseler ist ähnlich, ne? Also der hat bei Hürseler Stamm gespielt. Ich sag's nur.
Ja,
ich will die ja gar nicht beeinflussen. Okay. Ist okay. Also, Weishaupt spielt von Beginn und am Ende
und
sehen
und
wir wie viel.
Und werden beide
also auch. Okay, sehr schön. Das heißt, also von der Startelf könnten wir machen, aber ich glaube, da kann sich jeder jetzt seine eigene Startelf. Du willst sie doch machen.
Ich will sie gar nicht komplett machen.
Aber? Im Tor spielt Leo Weinkauf. Nein.
Blablabla. Ich würde gerne über die Stürmerposition sprechen.
Oh ja, Pichler.
Und über die Außenverteidiger.
Müssen wir nicht sprechen. Pichler spielt. Pichler beginnt. Ist klar.
Aber finden wir das gut? In einem Auswärtsspiel?
Ich sage ja.
Ich sage auch ja.
Ist so. Pichler brauchen wir auswärts. Sag ich dir ganz ehrlich, ja, jetzt kann man sagen, Schellmann hat fast immer auswärts getroffen, so bla bla bla.
9 von 10.
Ja, ist ja in Ordnung.
Er hat 10 Tore in der Hinrunde geschossen.
Ist doch in Ordnung.
Aber ihm reichen 15 Minuten dafür.
Aha.
Er kommt rein.
Und Pichler muss die Gladbacher, sag ich schon, die lautere Abwehr müde machen. Pichler muss sie beschäftigen. Das kann Schellmann nicht so.
Na, das würde ich anzweifeln. Nur um dann aber auch zu sagen, bei mir spielt auch Pichler.
Aha.
Ich wollte ja nur mal.
Also 3 haben schon mal Pichler. Chris, Pichi oder ja,
ich habe hier gerade eine WhatsApp von Olaf bekommen, der gesagt, hallo,
Haver
Nielsen. Ja. Nein, also,
ja. Na gut.
Schwierig. Also das
Doppeltorschütze.
Natürlich war er der in Anführungszeichen Gewinner der Winterpause, aber es sollte sich wahrscheinlich zwischen Kellmann und Pichler entscheiden.
Das stimmt. Und wen nimmst du?
Ich nehme Pichler und würde aber dann spätestens ab der 60. Minute Kellmann bringen.
Ja, würden wir alle machen, glaube ich. Da sind wir uns jetzt alle einig. Er spielt bei uns, also auch Benedikt Pichler. Bin gespannt, was er dann auf den Betzenberg reißen wird. Und eine Tradition setzen wir auch fort. Wir tippen.
Na, ganz kurz, Tobi.
Oh,
Tobi,
Luca,
ganz kurz. Ganz kurz. Ja. Ich weiß ja, dass du großer Fan davon bist.
Oh.
Du weißt, dass Neubauer rechts spielen wird, oder? Und Uden links.
Also Matsuda ist auf jeden Fall raus. Das ist schon mal klar. Ja. Sterner ist weg. Das ist auch klar. Ja, Neubauer spielt.
Geil mit Chats oder so.
Nein.
Ja,
Tietz wurde
weiß.
Nicht gefragt. Also und das muss man sagen, Sterner ist glaube ich, invers nicht zu Hause. Der rennt die Linie rauf und runter. Das, was ich auch gut finde, aber Christian Tietz halt nicht. Ja, natürlich wird Neubauer rechts spielen und Uden wird links mit links defensiver Maschine spielen, klar. Muss.
Und du kannst damit leben.
Ja.
Ich erinnere mich an Dresden.
Also ich muss sagen, ja, ganz kurz. Also,
furchtbar.
Moment. Als wir dann mit Gewalt versucht haben, Kokolo spielen zu lassen und Neubauer da auf rechts gesehen haben, das war eine Katastrophe, das war wirklich schlimm. Aber da bin ich ein bisschen bei André dann in der Retrospektive, dass sich Neubauer auf rechts ein bisschen eingespielt hat. Der kann das schon. Der kann einfach alles. Für mich auch der stärkste Mann in unserem Kader eigentlich. Also, ja, jetzt übertreibe ich nicht. Egal. Also, Neubauer rechts, für mich kein Problem.
Okay.
Mittlerweile.
Okay. Und
ja,
wenn deine Meinung dazu gehört.
Weil
es ja auch die Option gibt, wenn Christian Tietz ohne Neuzugang spielt, dass wir dann links wahrscheinlich Uden und Kokolo sehen. Was ich
aber
sehr
Kokolo
wild
bisher habe ich nicht überzeugt.
Im Trainingslager hat ja Kokolo linker Flügel gespielt. Was ich übrigens absurd finde, wenn ich mir überlege, dass wir auf der linken Seite Uden und Kokolo haben und
Kokolo
Uden
den defensiven nicht spielt,
und
aber
Kokolo
Uden, ja. Das stimmt,
das
Christian Tietz ist
absurd.
Christian Tietz ist irre, also entweder gewinnt er alles oder er verliert alles, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber nein, Neubauer rechts ist für mich okay. So, also okay. Hast du mich nicht herausfordern können. Also,
schade eigentlich.
Eine Tradition behalten wir natürlich bei, das ist der Tipp. Ich fange nicht an, Chris, komm. 96 spielt auf dem Betzenberg wie?
0-2, wir gewinnen.
Wir gewinnen 2-0. Alina, wie spielen wir?
Also Platz 3 der meisten Tore pro Spiel trifft auf Mannschaft Platz 2 der meisten Tore im Spiel. Ich gehe mal rein mit einem 2-3-Sieg.
2-3, Luca.
Ich sage 1-3, weil wir einen überragenden Keeper haben.
Oh Gott, okay. Ich habe es ja auch versucht, ich bin da ehrlich. Ich habe ja auch versucht und wir haben lange wirklich die schützende Hand über Nahui Noll gehalten. Aber mich hat Jörg Schmadtke abgeholt. Wach geküsst hat er mich. Indem Jörg Schmadtke sagte, ein Torhüter darf auch ab und an mal einen Ball halten. Ja, das hat Nahui Noll nicht gemacht. Deswegen habe ich auch, das dürft ihr dann hören am kommenden Wochenende, bei den Kollegen bei Fortuna Düsseldorf tatsächlich nicht so vieles Positives über Nahui Noll gesagt und sogar gesagt, dass ich Leon Umar Wechsel lieber im Tor gesehen hätte als Nahui Noll. Aber gut, das ist jetzt auch vergossene Milch. Wechsel ist jetzt in Regensburg. Ich tippe, ich glaube auch, Lautern schießt Tore. Die schießen 2 Tore, aber wir schießen 5. Das Ergebnis wird sein 2-5. Hannover 96 geht mit +3 aus diesem Spiel, sowohl Punkte als auch Tore.
Wer schießt die denn? Weil das, also wenn
die fünf Tore
hier angesagt werden, bin ich schon gespannt.
Sag ich dir.
Also wenn du Howie aufstellst, wissen wir ja, 3 kommen von Howie.
Nee, ich sage dann 5 Torschützen, ist für mich völlig in Ordnung. Auf jeden Fall trifft Benedikt Pichler endlich mal auch wirklich dann wieder. Dann trifft Benji Schelmer, nachdem er eingewechselt wurde. Es gibt einen Doppelpack von Elias Saad und es gibt ein Tor von Noel Aseko. Ja, Freunde. Ja,
Möge
so.
Es so sein.
Aha.
Ganz kurz, ich möchte noch einen Case für Tobi's Tipp machen.
Bitte darum.
Weil 2-5 war so ein Ergebnis, das hat bei mir im Hinterstübchen, im Oberstübchen in der hintersten Ecke was getriggert. Am 18. Spieltag der Saison 2024-25 hat der erste FC Magdeburg am Sonntag auswärts in Elversberg gespielt und hat 5-2 gewonnen. Trainer des ersten FC Magdeburg, Christian Tietz.
So,
Tobi, das wird's.
No more words needed. Es ist so. Es ist gebombt. Wir gewinnen 5-2. und fahren dann mit breiter Brust zurück nach Hannover und freuen uns dann natürlich auf Fortuna Düsseldorf, die wir auch wegfiedeln. So, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Betzenberg, fahren dahin, gewinnen alle, die dahin fahren. Der Auswärtsblock ist natürlich mal wieder voll. Luca, du bist auch da, ja?
Korrekt.
Luca auf dem Weg.
6:53 Uhr geht's los in Hannover.
Wenn Luca nicht im Urlaub gewesen wäre ein paar Mal, wäre der echt auf dem Weg zum 34er. Wundervoll, ich mag das. Das ist die Gnade der späten Geburt. Ich gönne es dir von Herzen. Genieße es, solange es geht. Also, Luca fährt hin und ihr alle, die noch mitfahrt und Luca begleitet und Luca natürlich mit anfeuert. Nee, nicht Luca mit anfeuert, sondern mit Luca anfeuert. So, mit Luca anfeuert. Den wünsche ich eine gute Hinreise, ein erfolgreiches Spiel mit 3 Punkten. Wie gesagt, 5:2 gewinnen wir. Eine noch bessere und schönere Rückreise. Und denkt doch bitte immer daran. 96, alle und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.